Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch Ihnen einen herzlichen Gruß, wo immer Sie auch zuschauen. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können, auf ungewohnte Weise, aber wir feiern gemeinsam diesen Gottesdienst und der Friede des Auferstandenen sei mit Ihnen. Ich möchte heute Morgen einen Text in den Mittelpunkt stellen, der am Ende des Markus-Evangeliums steht, dort Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Ich lese diesen Text nach der Luther-Übersetzung. Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Da heißt es: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen jungen Mann zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Hier und da, wenn die Zeit erlaubt und wenn die Möglichkeit gegeben ist, lese ich gerne ein spannendes Buch. Hab mal wahllos bei mir zu Hause reingegriffen. Ich lese gerne Krimis. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wie mir es geht. Nachdem ich die ersten Seiten gelesen habe, mache ich dann meistens so, dass ich am Ende schon mal gucke, so ungefähr, wie es denn ausgeht. Dann gucke ich mal, leben denn die Hauptpersonen noch? Kann man auf eine Fortsetzung hoffen? Gibt es einen weiteren Roman aus der Feder dieses Autors, den ich schon schätze? Und wenn ich weiß, es geht gut aus, dann kann ich auch die restlichen 500, 600 oder 700 Seiten, je nachdem, wie dick dieses Buch dann ist, auch gut lesen. Da habe ich keine Schwierigkeiten mit. Aber ich brauche so den Anfang und das Ende. Und ich erlebe, dass das an ganz vielen Stellen so ist. Vor einiger Zeit habe ich mal mit meinem Vater gesprochen, der über 40 Jahre lang in der Zeitungsbranche tätig war, und er sagte: Die ersten Sätze eines Artikels müssen gut sein, die letzten Sätze eines Artikels müssen sehr passend und prägnant sein, den Rest kann man kürzen. So ein bisschen, man merkt das aus der Zeitungsbranche, was dazwischen ist, darauf kommt es nicht ganz so an, da kann man kürzen. Den Anfang und das Ende. Und ich denke, das ist ja auch so. Am Anfang und am Ende dazwischen, da baut ein Spannungsbogen sich auf und es ist gut, darauf zu schauen. Und wie ist das beim Evangelium? Wie ist das bei den Schriften des Neuen Testamentes, bei den vier Evangelien und hier gerade beim Markus-Evangelium? Das Markus-Evangelium beginnt: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Dies ist der Anfang der frohmachenden, der rettenden, der guten Botschaft von Jesus Christus. Man ist gespannt, was kommt denn? Was passiert denn dann? Und die letzten Worte dieses Evangeliums und in vielen Bibelübersetzungen, so wie auch hier in der Lutherbibel, ist es ja auch klar markiert, dass vermutlich ganz am Anfang das Markus-Evangelium mit diesem Vers 8 endete. Sie gingen hinaus, flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. So endet das Evangelium. Sie fürchteten sich. Und ich habe mich gefragt: Ist das ein guter Schluss? Kann man damit losgehen? Kann man damit Hinausgehen kann man damit das Evangelium von Jesus Christus weitersagen? Was am Anfang so deutlich eingeleitet wurde, das ist der Anfang des Evangeliums? Und die vermutlich letzten Worte, jedenfalls wenn man den griechischen Text so hinzunimmt, denn sie fürchteten sich. Schluss, aus. Später hat man dann die Verse 9 bis 20, vermutlich vielleicht auch vom selben Autor, man weiß es nicht genau, hinzugefügt noch. Aber ursprünglich vermutlich doch, denn sie fürchteten sich. Gute Botschaft am Anfang, Furcht und Zittern am Ende. Und ich habe mich gefragt, ob es einfach mal gut wäre, sich diesem Text noch einmal ganz neu auszusetzen. Gerade weil Ostern gerade mal eine Woche hinter uns liegt. Nochmal genau hinzuschauen, was eigentlich damit gemeint ist und ob wir dem vielleicht ein wenig genauer auf die Spur kommen. Denn noch eins fällt mir auf, bei diesem Text, bei Markus und wenn wir die anderen Evangelien auch hinzunehmen, ob das nun Matthäus oder auch beim Lukas, aber selbst beim Johannesevangelium so ist, dann fehlt eigentlich etwas. Es ist eigentlich nie von der Freude die Rede. Man denkt immer, es müsste doch eine überbordende, eine geradezu überschäumende Freude da sein. Aber nein, nichts davon. Stattdessen wie hier ganz stark Furcht und Zittern. Ich habe für mich einmal einen ersten Gedankengang so formuliert. 135 zu 1. Oder worauf es wirklich ankommt. 135 zu 1 oder worauf es wirklich ankommt. Das Markus-Evangelium, wie in manchen Stellen auch, hat den kürzesten Bericht über die Auferweckung Jesu. Man hat den Eindruck, dass hier jemand schreibt, der mit nur ganz wenigen Strichen, mit ganz wenigen Sätzen, davon berichtet. Man hat den Eindruck, da ist kein Wort zu viel, da ist keine Ausschmückung, da ist keine irgendwelche Wertung mit dabei, keine persönlichen Emotionen, sondern einfach fast nüchtern wird hier davon berichtet, was am Ostersonntag passiert ist. Die Personen werden genannt. Die Frauen, die sich auf den Weg machen, ganz früh am Morgen, praktisch bei Sonnenaufgang, als man eher noch mal klar sehen kann, sie wollen zum Grab und sie wollen den Leichnam Jesu salben. Einen letzten Liebesdienst erweisen. Und sie machen sich Gedanken, wer ihnen denn diesen großen Stein von dem Grab wegwälzen wird. Darüber hatten sie noch keinen Plan, das wussten sie noch gar nicht, aber sie machten sich schon mal auf den Weg, um das zu machen. Den letzten Liebesdienst zu erweisen. Wenn man genau nachzählt, es sind 136 Worte, die Markus hier verwendet bei der Auferweckung. 136 Worte. Mehr nicht. Erstaunlich, oder? Erstaunlich, dass es nur so wenig ist. Und wenn man damit überlegt, dass Markus mindestens 30 Jahre nach den Ereignissen sein Evangelium niederschreibt, hätte man erwarten können, dass da doch ein bisschen mehr dabei ist. Ein bisschen mehr Informationen, ein paar Details, ein paar ja, Erlebnisse vielleicht auch. Auch mehr so eine persönliche Betroffenheit, Emotionalität. Nein, überhaupt nicht. Wir leben im Jahr 2020, 30 Jahre zurück, 1990. Viele können sich noch daran erinnern, was 1990 passiert ist. Ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer, 30 Jahre vereintes Deutschland. Da können viele noch ganze Geschichten zu erzählen. Und man hat so den Eindruck, im Laufe der Zeit werden die Geschichten noch immer blumiger und ausgeführter und nicht weniger. Nein, hier genau das Gegenteil. 135 Worte, 136 Worte. Und ein einziges Wort. Ein einziges Wort, deswegen 135 zu 1. Ein einziges Wort beschreibt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. mehr nicht. Ich finde das ganz erstaunlich. Im Griechischen, wie gesagt, ist es ein einziges Wort, auferweckt. Mehr nicht. Mehr muss nicht gesagt werden. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und ich finde, das ist erstaunlich, oder? Wenn man das Wesen neutestamentlicher Botschaft auf ein Wort geradezu eindampfen kann. Wenn man das Wesen unserer Hoffnung heute, wenn man das Wichtigste mit einem einzigen Wort benennen kann. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Ein einziges Wort. Auferweckt. Mehr braucht es nicht. Mehr Informationen muss man nicht geben. Natürlich wäre es schön, mehr zu wissen, mehr von den Begleitumständen zu hören. Aber ich habe den Eindruck, Markus konzentriert sich bis zum Äußersten, bis zum Alleräußersten genau darauf, auf die alles entscheidende Stelle, auf die alles entscheidende Tatsache. Auferweckt. Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Markus nimmt das in den Blick. Christus ist auferweckt. Ein zweiter Gedankengang. Was ist denn eigentlich das Entscheidende an dieser einen Stelle? Warum ist das so von Bedeutung? Warum ist das so heraushebenswert, wie es der Evangelist Markus an dieser Stelle tut? Vielleicht muss man dann doch noch mal ein wenig weiter ausholen, um sich das vor Augen zu malen, wie Markus in den Kapiteln 14, 15 davon beschreibt, wie Jesus leidet, wie er stirbt, wie er am Kreuz hängt. Es ist erstaunlich, dass alle Evangelisten großen Wert darauf legen, dass sie sagen, es ist mit absoluter Sicherheit so, dass Jesus tatsächlich gestorben ist. An einem Freitagnachmittag, 15, 16 Uhr etwa, ist er gestorben. Heute weiß man sogar ziemlich genau, 30. April, im Jahre 7. April, 30 nach Christus, so muss man sagen. Man weiß es relativ genau. Jesus stirbt am Kreuz. Überprüfbar. Eine Tatsache. Er stirbt am Kreuz, er ist nicht ins Koma gefallen, sondern er ist wirklich tot. Und dieser Realität wird etwas anderes entgegengestellt. Nun die Rede von der Auferweckung Jesu. Und sie ist so einzigartig, und zwar deswegen, weil hier nicht jemand in ein altes Leben zurückgeholt wird. Oder um es so zu sagen, Jesus ist nicht reanimiert worden. Er ist nicht in das alte Leben hineingeholt worden, so wie wir es manchmal von Berichten auch heute kennen, wo jemand wieder praktisch wiederbelebt worden ist, aber dann sein ganz normales Leben weiterleben kann, älter wird und irgendwann einmal tatsächlich stirbt. Das eben ist nicht der Fall. Die Evangelisten machen das in verschiedener Art und Weise, aber sie betonen das, dass sie sagen, Jesus ist in ein neues Leben, zu einem neuen Leben auferweckt worden. Das ist das Entscheidende. Und man hat den Eindruck, dass sie sich schwer tun, das in irgendeiner Weise auch in Worte zu fassen. Wie will man das machen? Man hat den Eindruck, das atmen all diese Berichte im Neuen Testament, atmen das noch, dass man den Eindruck hat, das ist so neu, das ist so unvorstellbar, dass man geradezu stammelt, dass man versucht, das irgendwie in Worte zu fassen. Warum? Weil es damals wie heute natürlich klar war, die Realität lautet, wer geboren wird, stirbt auch irgendwann. Es geht nicht anders. Ein Satz, der sich mir einmal eingeprägt hat, meines Lehrers von der heutigen Theologischen Hochschule vor vielen Jahren war, jedes Neugeborene trägt den Keim des Todes in sich. Ich habe mich über diesen Satz erst geärgert. Ich habe gedacht, wie kann man sowas sagen, wenn man sowas einem frisch gebackenen Elternpaar sagt, du, euer liebes Kind, was da gerade geboren ist, trägt den Keim des Todes in sich. Super, toll. Aber was damit gemeint ist, ist doch, jedes Leben wird eines Tages vergehen. Der Tod gehört zum Leben dazu. Was hier beschrieben wird, ist etwas anderes. Hier geht es um etwas anderes. Und zwar so, wie wir es heute manchmal mit dem Satz sagen, mit diesem Ereignis ist jetzt nichts mehr so, wie es früher gewesen war. Es ist ein grundstürzend anderes, neues, nicht zu vergleichendes eingetreten. Man könnte auch sagen, zum ersten, leider würden wir heute sagen, auch bisher zum einzigen Mal. Jesus Christus ist, wenn man es etwas technisch sagen würde, eine Art Prototyp, ein Erster, im Ersten, dem das so geschehen ist, dass er zu einem neuen Leben auferweckt worden ist, wo der Tod eben nicht mehr die Macht über ihn hat. Bei allen anderen ist es immer noch so. Auferweckt. Das ist der entscheidende Wendepunkt. Und vielleicht merken wir, wie Markus es gelingt, mit diesem einen einzigen Wort das Besondere der christlichen Hoffnung und christlichen Botschaft in ein einziges Wort zu fassen. Auferweckt. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Darum geht es. Das ist das Entscheidende an dieser Stelle. Auferweckt. Nun könnte man sagen, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Wir wissen das, dann ist es meistens ja auch nicht wahr. Wir kennen das ja aus unserer heutigen Gesellschaft. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Und nicht umsonst ist es so, dass an dieser Stelle damals und zu allen Zeiten Fragen aufgetaucht sind. Immer wieder und immer wieder neu hat man gesagt, könnte es nicht sein, dass das einfach nur gut erfunden ist? Dass das gar nicht stimmt? In den letzten Tagen habe ich mir die Osterausgabe der Wochenzeitung Die Zeit gekauft. Bin darauf aufmerksam geworden und ich fand das ganz spannend, weil darum ging es um die Auferstehungsbotschaft. Finde ich immer wichtig, wenn sich ein Magazin mit 500.000 Auflage damit auseinandersetzt. Und ein Hauptartikel lautete, auferstanden oder etwa doch nicht? Selbst die Autoren der Bibel sind sich nicht einig, was genau nach dem Tod des Wanderpredigers Jesus geschah. Wie ist die Beweislage? Ein genauer Blick auf die Ostergeschichte wird versprochen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, so neu ist der Blick dann nun auch wieder nicht. Aber so ist einfach mal die Diskussion bis heute. Weil ich glaube, jeder spürt und jeder weiß, wenn das stimmt, wenn das der Knackpunkt ist, dann können wir nicht so weiterleben wie bisher. Und deswegen setzt Kritik an. Und angesichts dessen finde ich es ganz markant, wie Markus genau das berichtet. Die ersten Zeugen haut es vom Sockel. Die haut es buchstäblich um. Die beiden Marias, die zum Grab gehen, sie laufen weg, sie sind entsetzt. Sie haben Angst, weil sie Eindruck haben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Obwohl sie die Worte ihres Herrn vor Augen hatten, obwohl sie das gehört haben, dass er gesagt hat, dass er vom Tod wieder auferstehen wird, sie haben es nicht geglaubt. Sie sind entsetzt. Und vielleicht merken wir, warum es notwendig ist, vielleicht gerade diesen Bericht zu enden. Denn sie fürchteten sich. Denn das ist das Herausragende dieser Osterbotschaft. Wenn das stimmt, dann haut es einen wirklich aus den Socken. Die Nachricht von der Auferweckung Jesu ist doch schockierend. Sie ist herausfordernd. Weil man schlicht damit nicht gerechnet hat. Weil die Menschen damals nicht damit gerechnet haben. Natürlich gab es Gruppen in der damaligen Gesellschaft, wie die Pharisäer, die das erwartet haben. Am Ende der Zeiten wird es eine Auferweckung geben. Aber doch nicht jetzt. Doch nicht hier. Und schon gar nicht bei diesem Jesus. Doch, genau das ist es. Die Auferweckung Jesu, das ist der entscheidende Punkt. Es fordert heraus, sollen wir sagen, es überfordert uns, weil wir es nicht nachvollziehen können, verstehen können. Haben Sie mal versucht, jemandem logisch zu erklären, was auf Golgatha passiert ist und anschließend im Grab? Haben Sie mal versucht, jemandem das nachvollziehbar deutlich zu machen, da ist jemand zu einem neuen Leben auferweckt worden? Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Das kann ich nicht erklären, logisch schon gar nicht. Und doch ist es so entscheidend an dieser Stelle. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview gelesen mit dem früheren Bischof aus dem Norden Deutschlands, Ulrich Wilkens. Ulrich Wilkens ist inzwischen weit über 90, hat sich einen Namen gemacht durch wirklich gute, herausragende Beiträge zum Neuen Testament. Er war mal Neutestamentler an den Universitäten. Und dann heißt es, zu einer Stelle wird er interviewt und dann heißt es, Herr Bischof, Sie haben jetzt so schon oft Ostern gefeiert. Freuen Sie sich überhaupt noch auf dieses Fest? Und er antwortet, oh ja, Ostern ist das zentrale Thema meines Lebens. Wäre Christus nicht auferstanden, müsste ich genau wie Paulus sagen, mein Glaube wäre vergeblich. Wow, genau darum geht es. Genau darum geht es. Wäre Christus nicht auferweckt worden, wäre vieles, alles umsonst und vergeblich. Daran hängt alles. Und noch einmal ein einziges Wort. Ein einziges Wort, auferweckt. Das macht den Unterschied. Das hebt er deutlich hervor, was das Besondere an der christlichen Hoffnung ist. Auferweckt. Und auch wenn die Menschen erschüttert sind, ängstlich sind, verzagt sind, ja, dass sie weglaufen zunächst vor dieser Botschaft, weil sie das nicht mehr greifen können. Es ist doch eben das Evangelium, nämlich eine frohmachende, rettende Botschaft. Weil es nämlich etwas gibt, was deutlich macht, dass wir über den Tod hinaus Hoffnung haben. Und damit stellt sich eigentlich noch eine letzte wichtige Frage. Warum feiern wir eigentlich Ostern? Ist das einmal im Jahr? Ist das ein kirchlicher Feiertag, an dem wir das noch einmal uns in Erinnerung rufen und dann warten das nächste Mal, gut, es gibt die Himmelfahrt, dann gibt es noch Pfingsten, dann kommt schon wieder Weihnachten irgendwann und dann feiern wir wieder Ostern. In diesem Sinne? Ein jährlich wiederkehrendes christliches Fest? Oder worum geht es? Ostern wäre nicht wichtig, wenn es keine Bedeutung für den Alltag hätte. Ostern wäre zu vernachlässigen, wenn wir es nur an einem Tag im Jahr feiern würden. Es ist etwas für die Gegenwart, für das alltägliche Leben. Für das ganz Normale, für den Alltag. Auch wenn der Alltag im Moment so ungewohnt ist für viele von uns. Die Osterbotschaft trifft genau dort hier hinein. Und ich bin an einem Satz hängen geblieben, der mich dann nachdenklich gemacht hat, der mir vielleicht auch ein wenig sagen kann, worum es an dieser Stelle geht. Da sagt dieser Bote Gottes den Frauen, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa. Geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Ein etwas merkwürdiger Satz und er hat den Auslegern schon viele Schwierigkeiten bereitet. Was bedeutet das eigentlich? Er wird vor euch hergehen. Worum geht es dabei eigentlich? Wo euch hergehen? Ich glaube, es lohnt sich hier genau hinzuhören. Es geht im Sinne von, ich gehe euch voran. Aber nicht im Sinne einfach, dass er zeitlich schon vorangegangen ist, dass er dort auf sie wartet, sondern eher im Sinne von, ich zeige euch den Weg. Ich bin mit euch auf dem Weg. Ich führe euch. Ich leite euch. Oder wir könnten auch sagen, ich bin bei euch. Dort werdet ihr ihn noch einmal in besonderer Weise sehen, noch einmal in besonderer Weise wahrnehmen können, aber er geht vor euch her. Ihm könnt ihr folgen, auch diesen Weg nach Galiläa zurück an den Ort, wo alles angefangen hat. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Der Auferstandene, der lebendige Herr geht voran, geht mit, ist da. Er mit seiner Gegenwart ist da. Die, die ihm vertrauen, dürfen gewiss sein, er geht mit. Er ist in unserem Alltag mit dabei. Und an dieser Stelle ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn Sie Ihren eigenen Alltag, Ihre eigene persönliche Situation eintragen. Was ist Ihr Alltag? Im Moment in Isolation zu sein? Abgeschnitten von Begegnungen, von lieben Menschen, die Ihnen nahestehen, auf die Sie sich wieder freuen, dass Sie sie irgendwann wieder sehen? Oder in die Frage der Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit? Oder was andere auch haben, eine Frage der Überbeschäftigung, was ja auch vorkommen soll? Die Osterbotschaft lautet, Christus ist bei uns, geht mit uns. Das ist doch das Herausragende, dieser auferweckte, lebendige Herr, er geht uns voran und wir dürfen ihm hinterhergehen, weil wir wissen, dass er bei uns ist. Noch einmal dieses Interview mit dem Bischof Ulrich Wilkens, das mich, wie gesagt, sehr nachdenklich gemacht hat. Und er schreibt dann, beziehungsweise wird dann gefragt, Herr Wilkens, vor unserem Treffen sagten Sie mir, der Interviewer, sagten Sie mir, dass es nach dem Klingeln länger dauern könnte, bis Sie mir öffnen. Und dann die Antwort, ich bin im vergangenen Jahr schwer gestürzt. Es war der einzige Tag im Winter, an dem die Straßen eisig glatt waren. Ich merkte, es ist zu spät. Ich habe mir die rechte Schulter zertrümmert, dazu kam ein Beckenbruch. In der Klinik bekam ich noch einen Schlaganfall. Ich lag wochenlang auf der neurologischen Abteilung, später wurde ich in die Reha verlegt. Was niemand für möglich hielt, ich konnte schließlich nach Hause entlassen werden. Mein Physiotherapeut hat mich wieder zur Selbstständigkeit erzogen. Dann die Frage, ziemlich ungeschickt für einen Reporter, Ihr Leben geht also auf die Zielgerade zu. Die Antwort, so ist es. Die Frage, ist das für Sie ein beunruhigender Gedanke? Die Antwort dann, nein. Aber es kann gut sein, dass das noch kommt. Keiner weiß, was morgen ist. Ich lege jeden Abend mein Leben in Gottes Hände. Er möge es mit mir machen, wie er will. Und wenn das, was kommt, auch noch so schmerzlich sein könnte, es gibt die Auferstehung. Darauf hoffe ich. Und in diesem Sinne ist Ostern etwas, was uns begleitet. Und mit ihnen geht. Der auferstandene Herr ist auch mit ihnen. Amen.